Hallo Florina, danke, dass du für das Intro zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hallo Jan, merci vielmals für die Einladung. Ich bin Florina Regling, ich bin 25, wohne in Hedingen im Kanton Zürich und ich bin Paracycling-Athletin und studiere noch nebenbei im Master Politikwissenschaften an der Uni Zürich.
Ich habe gelesen, dass du eigentlich gar noch nicht so lange Profisportlerin bist im Paracycling. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich denke, ich habe immer sehr viel Sport gemacht, vor allem im Ausdauerbereich. Bin polysportiv unterwegs gewesen, mit Schwimmen, Laufen, Wandern. Meine Schwester, sie hat Leistungssport gemacht im Rudern, sie hat kein Handicap. Und das hat mich immer sehr fasziniert, aber da habe ich wie gemerkt, das kann ich nicht machen. Und dann habe ich mich damit angefangen auseinanderzusetzen, was würde für mich gehen. Weil auch beim Laufen bin ich durch meine Schuhe, die ich brauche, immer limitiert. Und dann habe ich mich bei Bluesport gemeldet. Und dort hat der Dani Hirs, der Nazi-Trainer, ist auch so begeistert gewesen und ist sofort auf mich zugekommen, mit zwei Velo vor der Haustür gestanden. Und von dem Tag her bin ich eigentlich dann in Velosport ins Paracycling eingestiegen und glaube, dass es eine gute Entscheidung war, weil ich effektiv wie meine Stärken kann ausspielen kann. Also ich kann meine Grundausdauer, die ich mitbringe, weiter,
Aus dem Polysportiven.
genau. Und gleich bin ich aber wie wenig eingeschränkt. Also das Thema Blattern oder Schuhe ist auch ein Thema, aber es ist nicht so stark wie jetzt im Laufen.
Hast du vorher schon gerne Velo gefahren? Oder ist das ein ganz neues Feld gewesen, wo dann der Nazi-Trainer plötzlich mit zwei Velos vor der Tür gestanden ist?
Also ich bin schon Velo gefahren. Ich habe mir dann, ja, ich bin dort so Ende Gymi, habe ich mir ein Tourenvelo gekauft. Und habe das unlässig gefunden, bin auch viel besser gefahren. Aber ich würde sagen, es ist schon nicht gleich Velofahren, wie das, was ich jetzt mache.
Wie ist denn das Velofahren? Nimm uns einmal mit.
Ja, also am Paracycling fasziniert mich eigentlich die Freiheit, die Geschwindigkeit, die es gibt, die Distanzen, die man zurücklegen kann. Es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl, das ich mit dem Rennvelofahren erleben kann. Und was dazu kommt, ist einfach auch das Team, also der Austausch mit den anderen Athleten und Athletinnen. Das ist einfach super lässig.
Wo unterscheidet sich das Paracycling jetzt, wenn ich Velo?
Ich glaube, die Individualität ist das, was es ausmacht. Und das ist auch das, was es sehr spannend macht. Also jeder Athlet, jede Athletin hat spezielle Voraussetzungen und die Velos müssen an das angepasst werden, was immer ein Prozess ist. Und das finde ich sehr spannend, weil man versucht, das Beste rauszuholen und alle haben aber eine andere Ausgangslage. Und es ist nicht so, dass man einfach wie, wenn man jetzt in einem Team, einem Profiteam ist, alle das gleiche Velo zur Verfügung gestellt bekommen und auf die Plätze fertig losgeht, sondern es ist immer das Tüfteln und so ein Weiterkommen.
Düftest gern?
Ja, ich glaube, das ist auch ein Teil von meinem Leben. Das gehört einfach dazu. Ich muss immer wieder überlegen, wie kann ich etwas machen? Aber das ist auch etwas, was sich durchzieht. Ich überlege mir immer.
Also nicht nur im Sport, sondern gesamthaft im Leben.
Ja, genau. Also ich muss mir immer überlegen, wie kann ich das machen? Das blödes Beispiel vielleicht am Anfang in der Schule, in der Handarbeit. Ja, lies mal. Ja, wie kann ich lesen?
Und
Und
dort
dort.
ist, glaube ich, der Vater noch ins
Genau.
Spiel gekommen, gell?
Meine Familie unterstützt mich sehr. Und beim Lesen sind wir dann zusammen, haben wir überlegt, ja, wie können wir das machen und haben uns mit Schraubstock und so Zeug überlegt. Und mittlerweile brauche ich das alles nicht mehr, ich kann auch so lesen. und das gibt es immer wieder. Ich habe das Einzige, was ich wirklich noch so brauche im Moment, ich habe das angepasstes Messer, einfach wenn ich will, wirklich etwas verschneiden. Aber ja, das ist auch ein Element, das sich durchzieht.
Aber eben mit Freude, oder hängt es auch mal an. So immer wieder neue Wege zu finden, ist auch immer mit Kraft verbunden, oder?
Es ist schon mit Kraft verbunden, aber eigentlich tut sich das ja wie selber speisen, weil es sind ja Erfolgserlebnisse dann umso mehr, wenn es geht. Also für mich ist es zum Beispiel, wenn ich kann, bergsteigen gehen und auf dem Gipfel oben stehen, für andere ist das vielleicht etwas Normales und für mich ist es wie noch eine zusätzliche Belohnung, weil ich weiß, was ich investiert habe und ich kann nicht.
Dass du überhaupt so weit gekommen
Genau,
bist.
ich kann nicht einfach im Laden gehen und sagen, ich brauche ein paar Schuhe. Und wenn es der halt nicht ist, kaufe ich morgen einen zweiten, sondern Ja, das sind immer Prozesse. Also im Moment sind wir dran langlaufen, dass ich das im Winter machen kann. Als Ausgleich. Und ja, aber ich finde das auch spannend. Das ist aber auch sehr stark durch mein Umfeld nur möglich. Also ich habe Leute, die mich unterstützen, die das auch spannend finden, da zu tüfteln, umzudenken, ja, wie könnte man das machen? Weil ich habe auch schon Situationen erlebt, wo ich dann so das Gespür bekommen habe, was hat sie eigentlich? Sie kann ja laufen. Wieso muss sie jetzt noch Velo fahren und Bergsteigen und...
Aber das kommt eher von außen dran, oder?
Genau.
Nehme ich jetzt mal.
Genau.
Und wie geht man denn damit um, wenn man dann so Gegenwind überkommt?
Ja, am besten versucht man dann irgendwie um den Hügel herumzugehen, um die Windschatten und weiter, dass man auch wieder Rückenwind hat. Einfach das richtige Umfeld suchen und das auch nicht persönlich nehmen, weil ich denke, ja, es ist ja einfach auch nicht, es sind unterschiedliche Leute, die unterschiedlich mit dem umgehen. Und das finde ich aber auch okay.
Spornt das auch ein bisschen an, wenn man so sagt, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so möglich. Und dass du aber dann gleich zeigst, dass es möglich ist, spornt das auch an?
Ja, nicht jetzt so, dass ich das vielleicht dann würde an sie so antragen, aber für mich selber ist das schon das ein bisschen, ist das dann ein bisschen genug Genugtuung, wenn ich dann merke, ja gut, es ist doch irgendwie möglich gewesen und ich stehe jetzt da und kann das machen.
Wie viel trainierst du?
Ja, so im Moment sind es so zwischen 17 und 20 Stunden pro Woche. Jetzt kommt dann der Winter, dann machen wir schon ein bisschen weniger, aber viel weniger wird es nicht. Und im Winter ist es halt einfach hart, weil viel halt auf der Rolle bist, wenn man nicht aufs Velo draussen
kann. Aber du bist jetzt erst kürzlich in Parasport so reingekommen. Wie hast du Parasport? Wie erlebst du ihn jetzt, wo du jetzt frisch reinkommst?
Ja, ich glaube, ich würde sagen, ich habe sicher noch nicht die ganze Parawelt gesehen, einfach durch Corona, weil das halt immer noch eingeschränkt war. Aber ich finde es unglaublich eine Bereicherung, weil es einfach meinen Blick auf das Thema auch nochmal verändert hat. Ich finde, es öffnet irgendwie den Blick. Man wird sich auch bewusster, wo man selber steht, das relativiert. Und grundsätzlich finde ich es einfach eine sehr schöne Stimmung, weil es ein Austausch ist, weil es Menschen sind mit interessanten Geschichten und es wie noch so ein zusätzliches Element hat, jetzt im Gegensatz zum, sag jetzt mal, reinen Leistungssport, wo, ja, also das beste Beispiel vielleicht meine Schwester, sie ist erst mal an der Schweizer Meisterschaft dabei gewesen und sie hat mir nachher gesagt, es ist so eine schöne Stimmung. Und sie kennt das ja auch, die Stimmung an der Schweizer Meisterschaft.
Aber jetzt ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mit.
Aber es ist einfach, ich würde nicht sagen, dass es ist wie einfach ein zusätzliches Element, denke ich, wo der Parasport ausmacht. Und das finde ich mega lässig.
Du bist ja in Portugal und hast dort zwei Medaillen können gewinnen an der WM. Was war das für ein Gefühl gewesen? Weil erst ja kürzlich dort reingerutscht bist und so gerade hast du abliefern.
Ja, ich glaube, das war eine sehr grosse Überraschung für mich. Aber natürlich nur schöne. Gerade weil es einfach dann in diesem Moment merken wieder so ein bisschen, was man im Winter eigentlich gemacht hat. Oder wenn ich jetzt weiss, was um mich zukommt, dann denke ich an das. Zu was es mich führen kann. Und es ist einfach eine riesige Belohnung für das, was man investiert. Und auch, ja, mal den Vergleich quasi mit Gleichgesinnten. Und dann zu sehen, wo man dort steht, es war für mich auch schön und motiviert auch für die nächsten Jahre, weil 2024 ist die Olympiade in Paris und das ist ein grosses Ziel von mir.
Und auch noch Paralympics, oder? Also die WM auch gerade oder Paralympics?
Also Paralympics sind das Ziel, aber die WM, richtig, ist 2024 in Zürich.
Okay, drum, also gerade zwei grosse Anlässe, oder?
Ja, das wird ein strenges Jahr, aber wäre super, wenn beides würde gehen, weil Paralympics sind ein Traum von mir und die WM vor der Haustür ist auch lässig, vor allem, weil sie mit allen zusammen ist, also auch den Fußgänger, nicht handicapierten Fahrer.
Okay, also eine wilde Inklusion.
Genau. Und dort haben wir uns das Beste gegeben, dass wir mit einem guten Team am Start stehen.
Wenn jetzt du an einer WM jetzt in Portugal die anderen Länder siehst, wo würdest jetzt du den Parasport in der Schweiz ansiedeln, vom Stellenwert und von der Qualität her?
Ich glaube, von der Qualität her sind wir schon recht weit in der Schweiz. Ich kann es einfach von mir sagen, ich finde, das, was ich geboten bekomme, ist unglaublich, was ich für ein cooles Team hinter mir habe, wo mir aber das auch alles ermöglicht, dass ich so weit gekommen bin bis jetzt.
Wie groß ist dein Team? Erzähl mal.
Ja, also so die engste Person ist sicher mein persönlicher Trainer. Und das ist einfach sehr motivierend, weil wir es einfach zusammen auch sehr gut haben. Und ich glaube, das ist, macht viel aus. Dann habe ich den Nationaltrainer, der uns alle sehr unterstützt, der mich an den Velosport geholt hat, der so viel Energie und Leidenschaft investiert. Ohne ihn würde es definitiv auch nicht gehen. Und dann habe ich aber noch den Orthopäden, den ich brauche, wenn ich zwei Leute habe, die mich beraten. Dann muss ich mein Velo immer wieder einstellen, wo ich mein Mächt von Trambikes, der Marc Nägeli, einfach. Er macht einen unglaublichen Job. Einfach, was er an Herzblut investiert, ohne ihn würde es auch nicht gehen. Und dann sind es aber auch Physiotherapeutin, Sportärztin, die Familie. Das sind so viele Puzzlesteine, wo ich wahrscheinlich noch ganz viel mehr müsste oder kann aufzählen. Ja, ohne sie würde es definitiv nicht gehen.
Aber jetzt haben wir es ja von der Qualität, auch von deinem eigenen Team geredet
Genau.
und der Stellenwert, wenn du so von den anderen Ländern her
Genau.
schaust.
Ich glaube, die Schweiz ist sicher auf einem sehr guten Weg, aber gleich denke ich, kann man auch noch viel verbessern in dem Sinn, dass es wie mehr integriert ist. Und für das setze ich mich auch ein, weil ich denke, der Austausch oder die Verbindung vom Nicht-Parasport mit dem Parasport einfach über beide Seiten auch sehr weiterbringt. Und so ein bisschen über den Tellerrand schauen, wie beide Seiten weiterbringt. Und ich glaube, in der Gesellschaft ist schon noch nicht so präsent und auch bewusst, was es überhaupt gibt und was das bedeutet und wie viel da investiert wird. Und gleich habe ich jetzt schon ein paar Erlebnisse gehabt, wo ich die Möglichkeit hatte, das ein bisschen nach außen zu tragen und eigentlich genau das erfahren habe, dass die Leute das sehr spannend finden und auch gerne mehr würden wissen und die Gleichstellung eigentlich ein Mehrwert für beide Seiten wäre.
Also bist du der Meinung, es braucht noch mehr Sichtbarkeit?
Auf jeden Fall, ja.
Und wie kann man die generieren? Hast du auch eine Idee?
Also ich glaube, einfach das Vorleben ist eine Variante, die ich denke, ist sehr effektiv, weil Vorbilder einfach in allen Bereichen eine grosse Rolle spielen und die Vorbilder müssen natürlich auch sichtbar werden. Und ich bin immer so ein bisschen der Meinung, es sind wie beide Seiten. Also einerseits muss der Parasport sich attraktiv präsentieren und auf der anderen Seite ist natürlich auch die mediale Seite, die das dann darf aufgreifen und auf eine gleiche oder vielleicht, ich finde nicht, dass es genau gleich muss sein, weil hat ja seine Besonderheiten und ich finde, die sollen auch bleiben, aber einfach, dass das auch einen Stellenwert oder einen Platz bekommt.
Durch den Parasport, hast du vorhin gesagt, hast du noch ein bisschen ein anderes Bild auf das Thema Behinderung bekommen. Wie ist es denn vor dem Parasport gewesen?
Ich habe nie so den Kontakt effektiv zu Vereinen oder Organisationen gesucht gehabt.
Kann ich auch ein bisschen verstehen, ist mir auch so ergangen.
Sondern habe ich immer einfach so im Umfeld, wo keine Leute mit Behinderungen unterwegs sind, verglichen. Und ja, erst so im Parasport habe ich dann das erstmal erlebt. Und ich finde, ich gehe einfach zum Beispiel anders durch den Flughafen oder durch das Gebäude, weil seit ich mit Leuten, die in einem Rollstuhl sind, unterwegs sind, bin, oder Leute, die blind sind oder gehörlos. Ja, ich bin mir dem auch nicht so bewusst gewesen. Und einfach auch so ein bisschen, wie Leute mit dem umgehen und welche Einstellung sie dazu haben. Und auch so ein bisschen, ich habe vorher mich nicht allein gefühlt. Überhaupt nicht. Aber es ist schon ein anderes Wissen, wenn man plötzlich merkt,
Man ist nicht so allein in dieser Thematik, oder?
ja, dass sich sehr viele Leute mit dem auseinandersetzen und ihre Meinungen dazu haben. Und das finde ich das Wertvolle. Dass sogar in der Community so viele unterschiedliche Ansätze gibt, fangen wir nur schon mal an, beim Wort an. Wie wird man das Ganze benennen?
Und wie würdest du es benennen?
Ich habe immer Handicap gesagt, weil ich so das Gefühl hatte, das ist so für mich wie nicht wertend, sondern es ist einfach das Element, das ich habe. Wobei ich mittlerweile auch so in der Meinung bin, meine Behinderung hat mich auch zu, also hat irgendwie auch Stärken. Ich finde, eigentlich habe ich sehr, jetzt auch gerade durch den Parasport, ich kann Sachen machen, die ich ohne Behinderung nicht machen könnte. Und darum finde ich es wie auch ein Türöffner oder irgendwie auch durch eine Fähigkeit, die mein Leben prägt, die meine Herangehensweise in verschiedenen Lebensbereichen, wenn ich etwas lerne, prägt hat. Weil ich einfach weiss, ja, wenn ich etwas erreichen will, muss ich vielleicht ein bisschen mehr investieren. Ich brauche vielleicht ein bisschen länger.
Ein bisschen mehr tüfteln.
Aber die Hartnäckigkeit zahlt sich auch aus. Und das hilft mir auch im Studium, weil ich einfach weiss, ja, ich muss das lernen, aber nachher habe ich die guten Noten.
Ja, das mit dem Wording ist immer so eine Sache. Aber mir ist es, also, ich bin aus dem rausgekommen, mir ist es eigentlich gleich. Nur jetzt so in der Öffentlichkeitsarbeit habe ich einfach gemerkt, für mich stimmt am meisten Mensch mit.
Ja.
Dass man, eben, das sage ich auch oft, Mensch soll einfach immer im Fokus stehen. Und dann kommen die Nebensachen, oder? Weil eben bei Handicap habe ich einfach oft dann auch schon ein bisschen gehört, tut es verwässern in der Diskussion, weil dann kommen dann auch Fussgänger plötzlich so, ja, weißt du, ich habe auch ein Handicap.
Okay.
Und jeder hat ein Handicap, ja. Und wegen dem kann ich auch nicht immer nur fordern.
Ja, ja,
also,
ja.
Darum habe ich so gedacht, also, ich verstehe, warum man Handicap in den Diskurs auch reinnimmt, aber es verwässert es manchmal, und bei Behinderung, so steht es im Gesetz, und wenn man eben den Menschen noch vorne dran setzt, ist es, glaube ich, klar.
Mhm.
Darum habe ich dann mich versucht. Eine Beeinträchtigung geht auch noch, aber immer Mensch. Weil wenn man vom Behinderten redet oder vom Beeinträchtigten, ist der Fokus falsch gesetzt.
Mhm. Ja, ich denke, das mit stimme ich dir zu. Dass, und der Mensch, das macht wie das Attributive, was ich auch gesagt habe, dass wie halt einfach etwas ist, was zu einem gehört. Ich habe einfach immer so ein bisschen, wenn ich Behinderung oder Beeinträchtigung. Bei Behinderung weiss ich einfach so, das habe ich schon als Kind einfach halt wie sehr oft auch als
Schimpfwort.
Und das hat mich irgendwie immer getroffen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe keine Behinderung. Und auch bei Einschränkung oder so, weil ich habe immer so das Gefühl, eigentlich, also behindern, ich lasse mich nicht behindern. Und ja, ich lasse mich nicht abhalten.
Also wir könnten ja auch uns auf den Punkt stellen, wir sind ja so auf die Welt gekommen, wir sind für uns normal. Die Wechselwirkung ist ja dann meistens Behinderung, aber das wäre der philosophische Ansatz, oder?
Genau, und das mache ich im Moment gerade im Studium, wo ich auch gemerkt habe, das ist eine riesen Debatte, wo sich auch die Forschung nicht einig ist.
Ja, und auch wieder wie gewisse Wörter wieder zurückkommen in anderen Gewand. Und ich habe mir auch gedacht, ja, aber über das haben wir ja schon diskutiert. Natürlich gibt es ein neues Gewand, ein bisschen fancy, aber ob jetzt das wirklich zielführend ist, weiß ich auch. Aber das ist halt wie Mode. Es kommt und geht und kommt und geht. Jetzt haben wir aber viel über das Studium geredet. Was machst denn du im Studium alles?
Also ich studiere Politikwissenschaft im Master an der Uni Zürich. Und ja, Politikwissenschaft ist ein extrem breites Studium. Also ja. die Frage, die kommt, ist entweder, ja, was macht man mit dem? Oder, du wirst Bundesrätin. Und Bundesrätin...
Wird schon mal Bundesrätin?
Definitiv nicht. Also okay, ich sage jetzt nie, aber eigentlich im Moment gesehen ist es nicht so.
Okay.
Ich finde Bereiche, die ich interessant finde, sind eher Diplomatie oder Journalismus. Und gerade im Journalismus habe ich jetzt auch durch den Sport plötzlich so ein bisschen ein Feld, wo ich das Gefühl habe, sehe ich mich, wie lange habe ich nicht so gewusst, ja, eben, was wirst du genau? Aber ich finde, es gibt so viele Bereiche und vor allem Schnittstellen, das ist etwas, was mich sehr interessiert, wo mir das Studium sicher etwas bringt. Also ich denke da an Arbeit in Verbänden, in Geschäftsleitungen, bei den Organisationen, die uns im Sport vertreten und sich einsetzen, sind Frauen in den Geschäftsleitungen definitiv in der Minderheit. Und einfach auch so ich kenne Zeiten als Athletin, aber ich habe durch mein Studium wie auch so ein bisschen den wirtschaftlichen, organisatorischen Hintergrund. Ich überlege mir auch noch, Richtung Trainerin zu gehen, weil ich auch dort denke, kann ich wie als Trainerin mit einem Handicap noch eine weitere Sicht einbringen. Und Politikwissenschaften, ich denke, man lernt wie ganz viele Tools oder einen riesen Rucksack mit Instrumenten. Das hat auch
mit Menschen zu tun, wahrscheinlich.
Genau, wie man kommuniziert, wie man schreibt, wie man etwas auffasst. Ja, ich bin gespannt, was mich hertreibt, aber habe eigentlich ein gutes Gefühl, wenn ich denke, ich bin gut aufgestellt und ich warte nicht einfach mal, wo mich der Wind dann hersetzt, sondern versuche das aktiv zu gestalten und die Türen zu öffnen.
Du tust den Wind mitsteuern.
Genau, genau.
Aber jetzt Politikwissenschaft, wie kommt denn das Thema Behinderung? Du hast ja auch gesagt, im Studium haben wir jetzt viel über das. Wie muss ich mir das vorstellen, das Thema Behinderung in Politikwissenschaft?
Es ist ein Thema, das sehr wenig erforscht ist bis jetzt und das im Moment bin ich auch gerade an einer Forschungsarbeit zu diesem Thema dran, wo das wird ein bisschen ändern. Weil es gibt eigentlich wenig Studien, die wie explizit diese Eigenschaft untersucht. Also was betrifft, was gibt es für Hürden für Menschen mit Behinderung an Politik teilzunehmen? Und das ist etwas, was wir jetzt in dieser Arbeit versuchen herauszufinden, auf der Seite der Politiker. Wie denken sie? Was ist ihr Bild von Behinderung?
Was ist es? Was haben Sie schon gefunden?
Ja, die Umfrage geht heute raus.
Okay.
Genau. Aber das ist unser Ziel, weil wir haben das auch selber gemerkt im Team. Also was denkt man? Ja, man denkt vielleicht an jemanden, der blind ist. Okay, er kann nicht lesen. Aber es gibt so viele Hindernisse. Nur schon, wenn man an einer Parteiveranstaltung und vielleicht im Rollstuhl ist. Dort hinzukommen in das Gebäude kann ein Hindernis sein. Wenn man nicht gut kann sich ausdrücken, braucht man jemanden, der quasi für einen redet oder übersetzt, aber das sollte ja möglich sein. Aber gleich ist es auf der Seite der Parteien noch lange nicht dort, dass das eine Möglichkeit ist, dass es PolitikerInnen geben sollte, die halt den Text schreiben, aber nicht selber vorlesen können. Und wir versuchen herauszufinden, ja, an was denken Politiker, was gibt es für Hindernisse für Menschen mit Behinderung in der Politik?
Wie sind denn auf die Fragen gekommen, die ihr im Fragebogen stellt?
Wir haben zuerst eine Literaturrecherche gemacht, zu was es bisher gibt. Und aufgrund von dem haben wir, das ist wie unser theoretischer Rahmen. Und aufgrund von dem haben wir die Fragen entwickelt, die wir nachher dann auch rückwirkend wieder mit dieser Theorie interpretieren. Also wir stellen nicht eine Frage, die explizit das Modell anspricht, sondern wir tun nachher wir stellen die Frage mit einem Beispiel und dann nachher wie rückinterpretieren, welches theoretische Modell quasi dahinter liegt, hinter dieser Denkweise.
Warum gibt es noch nicht so viele Menschen mit Behinderung in der Politik?
Ja, auch das ist eine Frage, die sehr spannend ist. Und ich glaube, etwas von meiner Meinung nach ist wahrscheinlich wirklich die Sichtbarkeit und auch Vorbilder. Weil man einfach gar nicht das Gefühl hat, dass das möglich ist. Also ich denke, das mit dem Vorbild, das ist einfach eine Situation, die mir meine Eltern erzählt haben. Sie waren an einem Anlass gewesen, wo sie plötzlich gesehen haben, wo Leute, die Extremitäten verloren haben oder nicht haben seit Geburt, wie die gelismet haben und Flöte gespielt haben und so. Und das ist für sie so gewesen, es ist so vieles möglich, was man sich vorher gar nicht hätte vorstellen können. Und ich glaube, es ist ähnlich, also in der Politik, es gibt ja einfach auch wenig Leute, die sichtbar sind in der Politik oder in ganz vielen Bereichen. Im Fernsehen, es gibt fast selten Experten, die eingeladen werden, die ein Handicap haben, die aber nicht wegen ihrem Handicap eingeladen werden, sondern einfach, weil sie Experten sind.
Das ist auch eine Diskussion, oder? Wir werden ja oft eingeladen, nur zum Thema Behinderung bespielen, oder?
Genau.
Aber es bricht sich, glaube ich, langsam auf unter dem Aspekt, dass es der integrative Schulansatz jetzt, glaube ich, wirklich greift ist und wirklich auch durchgesetzt wird, oder? Weil so passiert natürlich Sichtbarkeit schon auf der Primarstufe, oder?
Ja, und ich glaube, das ist sehr entscheidend.
Ja, jetzt wird es dann einfach interessant, Thema Beruf. Weil dort hat die Politik noch keine gute Lösung gefunden.
Ja, da glaube ich, ist manchmal vielleicht auch so ein bisschen ein Lösungen erleben. Also, dass man mal den Schritt wagt. Und dann, wie jetzt zum Beispiel, der Herbst können zum ersten Mal zwei ParasportlerInnen in die Spitzensport-RS. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und wie das genau ausgestaltet wird und genau geregelt, das ist, ja, es hat es ja noch nie gegeben. Aber man fängt jetzt das an und dann sieht man auch plötzlich, was sind Möglichkeiten, wie gehen wir das an. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, der wahrscheinlich gerade in diesem Thema einfach auch dazugehört. Weil es wie nicht das Modell gibt, so müssen wir es machen und es wird nie das Modell geben, so machen wir es für alle.
Weil es hat eine Individualität drin.
Genau.
Jede Behinderung ist irgendwo anders wie die andere.
Genau. Und ich glaube, es gibt, das ist einfach bei diesem Thema sehr entscheidend.
Von wo kommt die Wissensgier?
Ja, ich denke, das ist schon ein bisschen von zuhause. Also, ich denke, ich bin immer. Wir haben alle irgendwie immer wollen wissen, wie etwas funktioniert. Oder irgendwie, ich habe von meinem Vater viel über Natur gelernt und mich hat das interessiert und habe ich wieder nachgefragt oder nachgelesen. Ich denke, es ist so ein bisschen eine Einstellung, die man auch in der Schule bekommt, durch das Gymi. Ja, aber auch vielleicht auch wieder durch mein Handicap. Einfach weil, ja, ich muss mich mit dem auseinandersetzen, wie könnte ich etwas machen. Und es passiert nicht, wenn ich einfach da sitze und nichts mache, sondern ich muss mich mit dem auseinandersetzen und nach Lösungen suchen.
Oder ich frage anders, wo kommt die Begeisterungsfreudigkeit her? Dass man sich dann plötzlich mit Trüffel auseinandersetzt.
Ja, ich glaube, es ist wirklich so etwas, dass wenn man so sich reingeht und investiert, dass nachher das Resultat, egal jetzt, ob es ein Erfolgsresultat ist oder nicht, einfach irgendwie einen Wert bekommt. Also für mich ist das wirklich, wenn ich weiss, ich kann alles geben.
Also so ein bisschen Challenge, auch ein bisschen aus der Komfortzone.
Definitiv, ja. Also ich glaube, das zeichnet mich schon aus, dass ich immer einfach weiter will und mich nicht mit dem genug also zufrieden gebe, wo ich jetzt auch mal habe. Sondern dass ich wie immer weiter will aus der Komfortzone, genau, weil ich einfach immer wieder so an den Punkt komme, wo ich merke, oh, das ist ein bisschen unbequem. Aber dann weiss ich, wenn ich das spüre, okay, ich bin am richtigen Ort.
Und dann wird es spannend.
Und dann wird es spannend und dann komme ich auch weiter. Und ich glaube, das ist einfach auch etwas, wo ich denke, ich finde es auch schön, wenn man etwas findet, was einem gefällt und man voll kann Leidenschaft reingeben. Egal, was das ist. Ob das im Beruf ist, ob das im Sport ist, ob es Musik ist, ob es was auch immer. Aber einfach, wenn man etwas hat, wo einem so begeistert und wo man alles kann reingeben kann, und schauen, was dabei rauskommt.
Das ist ja dann so wie ein Dynamo-Effekt, oder? Man kommt dann wie mehr Energie über, plötzlich.
Ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Also, ja, dem stimme ich sehr zu.
Und wieder zum Wille zurück.
Ja, stimmt.
Natur spielt, glaube ich, auch noch eine grosse Rolle. Holst du dort auch ein bisschen die Ruhe rein, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Bist du immer auf 100 oben und bist am mit Studium oder Parasport immer am 100% geben. Gibt es auch ruhige Momente bei der Florine?
Also ich habe schon die Tendenz, dass ich immer so auf 120 laufe.
Ah, okay.
Aber das ist sicher so. Ich glaube auch durch den Sport habe ich das wie noch ein bisschen besser, dass ich das so ein bisschen trennen kann, dass ich einfach und merke, nein, ich brauche auch die Phasen, wo ich es ruhig habe. Und dann bin ich schon wahnsinnig gerne draußen. Also ob das jetzt bei der Gartenarbeit ist oder einfach in den Bergen. Ich bin jetzt gerade letztes Wochenende für 3 Tage ins Engadin geschlüchtet, so in meine zweite Heimat.
Okay.
Bin ich wandern und zelten einfach ganz für mich allein. Und weil mir das so viel gibt, und ich habe einfach gemerkt, boah, ich muss jetzt das haben. Weil einfach, jetzt kommt dann nochmal ein Aufbau und die Saison ist doch schon lang, um den Kopf zu lüften. Und draußen fühle ich mich einfach extrem wohl und kann wirklich abschalten und einfach sein. Das gibt mir wahnsinnig viel Energie.
Und was studiert, wenn du alleine so unterwegs bist?
Ja, eben vielleicht nicht immer so viel. Das ist eigentlich das Gute, dass ich dann einfach ein bisschen, ja, zum Teil auch leer bin oder einfach ja, ich kann mich dann an diesen schönen Bergen erfreuen oder am Fluss oder jetzt sind die Hirsche, die unterwegs sind und so. Und dann geht es wie einfach mal gar nicht um mich, sondern einfach wahrzunehmen, was um einem läuft. Weil im Velo, im Paracycling geht es immer sehr fest um mich. Was sehr schön ist, aber auch sehr streng. Und darum geniesse ich es manchmal, wenn es gar nicht um mich geht oder wenn ich im Studium vielleicht auch zum Teil etwas zurückgeben kann und es nicht immer nur um mich geht.
Und wahrscheinlich wird dann der Horizont auch ein bisschen grösser, wenn man einfach ein bisschen ist.
Ja, sehr. Und einfach, das gibt mir wieder die Ruhe und die Kraft, nachher wieder Vollgas zu geben.
Was studiert es denn, wenn du so ein paar Kilometer Velo fährst bei einem Strassenrennen, wo ja auch draussen bist?
Ja. Ja, dort studiert es, glaube ich, auch nicht so. Ja, studiert es auch nicht so viel. Dort funktioniere ich dann einfach. Und das ist wirklich verrückt, eigentlich so immer in den Rennen. Spüre ich eigentlich nichts. So im Training denke ich mir so, wow, dort zieht es und da habe ich schwere Beine und so. Aber sobald ich eine Startnummer hinten dran habe und auf der Startlinie stehe, dann funktioniere ich einfach.
So im Tunnel rein.
Ja, und dann nehme ich auch sehr wenig wahr. Also so landschaftlich oder so muss man mich nicht fragen, wenn ich durchgefahren bin.
Darum braucht es dann wieder so das Zeltwochenende, um wieder die Natur, wo du einfach durchgefahren bist, mal in eine Breite aufzunehmen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Einfach so, ich finde immer so, wenn ich etwas mache, mache ich es richtig. Und entweder ich fahre voll Velo und dann nehme ich nicht wahr.
Oder also ich immer 120%.
Ja.
100 ist schon zu wenig.
Ja, einfach das Beste geben oder das wirklich das Maximale rausholen. Und gleich würde ich aber nicht sagen, dass ich total erfolgsgesteuert bin. Also einfach, für mich ist...
Jetzt kommt darauf an, wie du Erfolg skizzierst. Wenn du sagst, für dich selber, dann ist es ja an dir abhängig.
Ja.
Wenn du aber ein Resultat abhängig machst, glaube ich, ist eh ein Hamsterrad da, oder?
Ja. Nein, du hast recht. Genau. Ich versuche sehr fest, einfach auch für mich zu machen und bei mir zu bleiben. Und ich glaube, das ist auch Stärke, finde ich, im Parasport. Dass wie einfach die individuelle Komponente mehr zu tragen kommt. Also zu sehen, was habe ich erreicht? Wie habe ich mich verbessert? Woher bin ich gekommen? Und das andere ist wie auch noch da. Und das finde ich, gibt eigentlich wie so einen Mehrwert.
Hast du Paralympics in Tokio verfolgt?
Ja, sicher.
Was war denn das als Highlight für dich als Zuschauerin?
Ja, also der Sieg von Heinz Frey hat mich schon sehr berührt. Einfach, weil ich ihn auch kenne vom Paracycling. Und ich bin relativ, als ich neu dabei war, war ich im Trainingslager mit ihnen im Zypern, mit allen Handbikerinnen. Und das hat mich total interessiert, weil ich das vorher nicht kennt. Und ich habe einfach, ja, mit ihm habe ich auch viel geschwätzt. Und es ist einfach, irgendwie mache ich ihm sehr gönnen, dass er so hat können abschliessen, sozusagen.
Ja, und den Kreis sich geschlossen hat.
Ja.
Ja. Wie gehst du damit um? Es ist ja recht diskutiert worden um den Marcel Hugs im neuen Stuhl. Mhm. Ist auch gewisse Stimme ist ein Opsicho, dass das ja wettkampfverzehrend ist, so Profistühle und so Tüfteln. Wie hast du eine Meinung dazu und was sagst du diesen Stimmen?
Ja, ich meine, die Diskussion kann man sicher führen. Jetzt im Velosport ist es ein bisschen anders, weil wie UCI gibt Normen raus, die das wie sollen verhindern sollen, dass es ein reiner Wettbewerb wird, quasi wer am meisten Ressourcen hat, am weitesten kommt. Und auf der anderen Seite ist es ja auch für den Sport halt, dass man weiterkommt.
Also die Technik und auch der gesamte Sport weiterkommt.
Genau. Ich denke, dann ist es halt einfach sehr wichtig, dass es effektiv alle weiterbringt und dass es dann finanziell, ressourcentechnisch gelöst wird. Ich denke, es ist immer so ein bisschen dafür und dawider, weil ich glaube schon, dass das wichtig ist, einfach, dass man auch weiterkommt. Ich meine, es geht ja auch um eine Professionalisierung, um ein Weiterentwickeln und ich denke, dass es so Vorreiter braucht, um weiterzukommen. Also ich meine, es gibt es überhaupt jetzt nur, nicht auf den Sport nur bezogen. In allen Bereichen gibt es ja immer wieder, dass es wie halt jemand braucht, der sich so reingeht. Ich meine, der Marcel Hug hat sich auch sehr mit dem befasst und tüftelt, was andere bis jetzt nicht gemacht haben in dieser Form.
Ja.
Darum, ich denke, eigentlich der Wissensgewinn ist ja sehr etwas Positives, was rauskommt. Es ist einfach wichtig, dass es der Wissensgewinn wie für alle zugänglich ist.
Und gleich muss einer wie Türen aufgemacht haben, dass man auch die Sichtbarkeit kann generieren, oder?
Genau, ja.
Du, Florina, ich will eigentlich mit meinem Setting durch, aber ich gebe immer noch einen Gast Möglichkeit, vielleicht hat er eine Frage an mich oder an eine Thematik.
Ja.
Feuer frei, wenn du etwas willst.
Ja, es sind echt zwei Sachen. Also zum einen, wie hast du Paralympics erlebt?
Sehr aktiv. halt durch den Sendungsparagraph habe ich natürlich auch viel mehr Parasport können konsumieren. Also wir haben noch Rennen vor der Sendung manchmal geschaut. Und auch sonst merke ich einfach, durch jetzt auch Tokio ist natürlich in der Schweiz noch mehr klar geworden, dass es auch ProfisportlerInnen sind und dass es halt einfach Spitzensport ist. Ich glaube, Tokio und durch das, was SRF jetzt auch gemacht hat, hat es wie auch eine Tür aufgemacht. Eben nachher hat man ja jetzt auch gesehen, die zwei RollstuhlsportlerInnen, Manuela Schär und Marcel, nachher jeden Marathon jetzt fast gewonnen, wo sie angetreten sind. Das wird auch wieder vermarktet, das wird auch wieder gesehen. Es gibt viel mehr Interviews. Aus dem Aspekt sehe ich einfach, ist Paralympics grösser geworden. Und natürlich mit so vielen Medaillen macht es natürlich auch meine Arbeit einfach, Emotionen zu vermitteln, oder?
Und dort hast du ja vielleicht auch so ein bisschen einen Türöffner gespielt, oder? Also wenn wir so auf das zurückkommen, was wir vorher diskutiert haben. Also, dass du ja wie diese Plattform oder dass du es so hast können unter die Leute bringen. Ich denke, das ist sehr wichtig.
Ja, wir haben ParasportlerInnen und ich, wir sind Tandem gefahren. Ich glaube, sie haben gute Resultate vermittelt und ich konnte dich gut können, ins Saufenster stellen und polieren und machen. Mhm. Und natürlich, und das merke ich jetzt immer mehr, ich habe vorher von einer, ganz am Anfang von meinem Gedankenkonstrukt, habe ich gesagt, eine radikale Sichtbarkeit. Und dann hat es halt ein bisschen geharzt. Und ich bin einfach eine konsequente Sichtbarkeit. Auf allen Ebenen muss einfach das Ziel sein, dass es einfach in Alltag von der Gesellschaft dazugehört. Mhm. Ich habe nichts gegen Blick.
Mhm.
Aber wenn ich merke, mit welcher Qualität ich manchmal angeschaut werde, und das ist nicht mal bösartig, aber so wie etwas Neues, etwas aus dem Zoo, merke ich dann eben schon, wo wir noch stehen. Und das, glaube ich, passiert nur in dem, dass man halt das immer wieder sieht, weil ich sehe es an meiner Schwester und du wirst auch mit deiner Schwester zu tun haben. Für die Familie, für die Nächste bin ich einfach der Bruder oder du, die Schwester, die halt ein bisschen nervig ist. Aber das hat nichts mit Behinderung so zu tun. Und das merke ich dann auch oft, wenn meine Schwester dann sagt, jetzt habe ich wieder jemanden mit Behinderung glücklich gemacht. Heute läutet sie mir manchmal an und sagt, was hast du gemacht? Ja, ich habe geredet mit ihm. Und die zweite oder dritte Frage war immer noch, hast du auch jemanden mit Behinderung? Und der Aspekt muss einfach auftun werden, dass jeder vielleicht einmal irgendwo eine Berührung hat mit dem Thema Behinderung. Nicht mit dem Zeigefinger, da bin ich kein Freund, einfach natürlich. Und so würde es dann auch wachsen. Habe ich das Gefühl.
Ja, also ich denke einfach, die Nachhaltigkeit, die du gesagt hast, denke ich, ist sehr wichtig, aber ich glaube auch, dass es unumgänglich ist, so die Zwischenphase, wo halt wie es so beide Seiten noch gibt, die, die es total kennen und die, die so wie sind wie im Zoo. Und irgendwann ist es normal, dass es im Zoo halt auch Elefanten und Eisbären hat.
Genau, genau. Aber, das ist auch immer spannend. Und wir haben das vorher gehabt mit Gegenwind. Ich finde es immer enorm lustig, wenn ich auf Gegenwind bekomme. Dann blühe ich so richtig auf, wenn so richtige Büsse gegen mich antritt, dann tue ich extra den Turbo zünden. Und nur durch eine Reibung erzeugt man Wärme und etwas Neues. Und der zweite Punkt.
Ja, du hast gesagt, du hättest auch so Kontakt gehabt vorher zu Organisationen für Leute mit Handicap. Ja, wieso nicht? Oder wann hat sich das geändert? Oder hat sich das überhaupt geändert?
Also, es hat sich geändert. Ich habe nie ein Problem gehabt mit meiner Behinderung. Aber ich habe auch mal eine Zeit lang nichts mit dieser Thematik zu tun haben. Also, ich bin ja in einer Sonderschule. Und da habe ich halt schon immer mit dem Thema Behinderung gehabt. Ich hatte nicht noch Wellen in einen Verein und so, sondern ich einfach rumwambeln und einfach vielleicht mit Jugendlichen so zu tun haben. Nicht immer. Und gleich habe ich gemerkt, es ist gleich ein wichtiger Teil und darum komme ich wieder zurück. Aber die Entfremdungsphase braucht es, glaube ich, auch, um sich selber können wieder von einer anderen Seite her anzuschauen. Darum kann ich das recht gut verstehen. Aber ist das bei dir gewesen, weil du integrativ auch geschult worden bist?
Ja, ich glaube, das merke ich schon jetzt ein bisschen, das, was ich vorher gesagt habe, dass es ein bisschen relativiert, auch den Kontakt mit anderen. Ich glaube, ich bin eigentlich sehr wenig eingeschränkt. Also ich bin immer in die normale Schule. Ich habe nie jetzt im Studium, ich hatte nie irgendeinen Nachteilsausgleich gehabt, sondern ich habe wirklich immer eins zu eins halt das gemacht, was die anderen auch machen. Außer ja, Reckring und Barreturnen, das kann ich nicht. Aber ja, ich lebe ganz gut ohne.
Das kann man auch ein bisschen vernachlässigen, glaube ich.
Ich kenne ganz viele andere Leute, die, glaube auch froh gewesen wären, wenn sie das nicht hätten müssen erleben. Genau, ja.
Aber jetzt so im Alltag, du hast gesagt, der Blick hat sich verändert. Was hast du denn für einen Blick bekommen? Einfach wegen der baulichen Massnahmen oder gesamthaft eine Gesellschaft in der Thematik Behinderung?
Ja, schon auch Gesellschaft. Also einfach so ein bisschen, es sind wirklich wie beide Seiten, weil ich denke, oft entstehen Einschränkungen einfach auch dadurch, dass sie durch Gesellschaft konstruiert sind. Mhm. Also, dass es wie halt nicht gedacht ist, also es gibt wie so ein Modell, so könnte es sein, jetzt in der Politik, ein Politiker, eine Politikerin muss gut können schwätzen, sie muss das selber machen, man kommt mit dem rhetorisch stark sein, man kommt mit dem Auto an die Parteiveranstaltung, man läuft schnell Steigen auf, einfach so, und ja, dass das halt ganz verschiedene Varianten eigentlich würde geben, wie ein Politiker, eine Politikerin auftritt.
Also ich muss ja sagen, ich habe ja mit vielen Politikern auch schon da zum Interview gehabt, bis auf eine Partei. Die nennen wir jetzt aber nicht, dort geht immer die Sonne auf. Aber ja, auch dort ist lustig, weil ich probiere sie natürlich immer zum Thema Behindertenpolitik zu befragen. Und ganz viele haben einfach sich nie mit dieser Thematik auseinandergesetzt, weil es nichts damit zu tun haben.
Genau. Also eben, ich denke, es sind wie beide Seiten. Es ist ja auch, dass es bis jetzt so ist, wie die Gesellschaft aufgebaut ist, widerspiegelt ja auch, wie es halt bis jetzt gehandhabt worden ist.
Sind wir denn zu lieb?
Ja, zu lieb. Ich finde, mit Liebe kann man auch viel erreichen. Ja. Aber einfach zu wenig sichtbar. Das also, ist der Fall.
Liebe, aber sichtbare Liebe geben.
Ja, vielleicht
kann man das. Vielleicht können wir so auch das Interview schliessen. Florine, es hat riesig Spass gemacht. Danke vielmals.
Hey, danke Jan, dir.